man empfindet gerade ganz großen emotionalen Stress, weil was Schlimmes passiert ist. Und dann sagt eine ganz wichtige Bezugsperson, ja, ja, das ist nicht so schlimm, das wird schon wieder. Dann versucht man unbewusst, dem gerecht zu werden. Und dann will man nach außen hin plötzlich so tun, als wäre es nicht schlimm. Und das ist nicht das, was man erreichen sollte. Also zuhören, nachfragen, da sein.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Allerheiligen steht vor der Tür und da wird uns oft wieder der schmerzliche Verlust geliebter Menschen bewusst. Wie man mit Schicksalsschlägen am besten umgehen soll, was in emotionalen Momenten hilft und wie man sich für zukünftige Herausforderungen stärken kann. Das bespreche ich gleich mit dem Tiroler Lebens- und Sozialberater Daniel Knabel. Im Vorfeld hat mir mein Gast 5 Kernpunkte zum heutigen Thema Umgang mit belastenden Situationen verraten und die gibt es nun anstelle der üblichen 5 Fakten. Krisen sind Hinweise auf nötige Veränderungen. So wie es ist, kann es nicht weitergehen. Resilienz ist nicht nie mehr hinfallen müssen, sondern immer wieder aufstehen können. Unsere psychische Immunkraft geht Hand in Hand mit unserer körperlichen und unserer emotionalen Gesundheit. Niemand von uns ist allein. Mindestens unser Gesundheitssystem ist für uns da. Meist auch Familie und Freunde. Es gibt keine allgemeingültigen Rezeptlösungen gegen Krisen. Man sollte darauf achten, was einem gut tut. So, hallo Daniel, nachdem wir deine 5 Kernpunkte durchgegangen sind, starten wir schon durch mit dem Thema. Ich danke dir fürs Kommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Bei uns geht es heute um schlimme Ereignisse, um Krisen. Welche Rolle spielt denn bei solchen Themen die Einstellung oder die Perspektive?
Danke für die Frage. Ich finde, das ist eine ganz wichtige, die Rolle der Einstellung. Im Grunde ist es so, die Einstellung ist alles bei der Krise. Weil Krise, wenn man so will, ist nur ein Ereignis, das aufzeigt, dass es Zeit ist, was zu verändern. Und wir erleben Krisen deswegen oft als schmerzhaft, weil wir diese Veränderung nicht wollen und weil sie überraschend auftaucht. So gesehen, wenn ich an meiner eigenen Einstellung ein bisschen schrauben kann, dann muss eine Krise gar nicht mehr schmerzhaft sein.
Was sind denn die ersten Schritte, die du jemandem empfehlen würdest, der soeben ein schlimmes Erlebnis durchgemacht hat?
Also unbedingt Stabilisierung. Man sollte das tun, was einem selber gut tut, was man gewohnt ist und unbedingt Hilfe annehmen und auch über die eigenen Emotionen sprechen. Wir sind alle so erzogen, ein Indianer kennt keinen Schmerz und solche Sprüche. Und das prägt uns natürlich auch im emotionalen Bereich. Und gerade da wäre es aber wichtig, wenn was Schlimmes passiert, sich selber mitteilen. Wirklich über das sprechen, mir geht's gerade nicht gut, ich bin gerade überfordert, ich kann gerade nicht schlafen, ich habe keinen Appetit. Alles, was halt gerade mit einem im Moment los ist. Und im Normalfall hat man irgendwelche Bezugspersonen, Eltern, Familie, Freunde, Arbeitskollegen. Und ich glaube, man darf die auch informieren, dass es einem nicht gut geht. Man ist nicht allein, das ist ganz wichtig.
Hilft der Telefonat oder ist es auch wichtig zu sagen, mal bitte schau vorbei?
Ich glaube, das ist die persönliche Präferenz, die man hat. Sinnvollsten ist sicherlich das Gespräch vor Ort mit jemandem und vielleicht außerhalb der eigenen 4 Wände, dass man einen Tapetenwechsel hat. Und am zweitbesten finde ich persönlich das Telefonat, weil es halt interaktiv ist, aber es würde auch helfen zu schreiben. Also eine E-Mail, eine WhatsApp, eine SMS. Es ist immer besser, sich mitzuteilen, als jetzt irgendwie eine unangenehme Situation runterzuschlucken und dann zu versuchen, das mit sich selber auszumachen. Weil man sich da eigentlich überfordert. Gerade wenn da so eine Krise passiert, ist man ja im ersten Moment ohnehin schon überrumpelt und fühlt sich wie vom LKW überfahren unter Umständen. Und gerade dann, wenn man noch versucht, das jetzt noch selber auf die Reihe zu kriegen, das muss man eigentlich nicht.
Das heißt, ganz eine wichtige Rolle können Familie und Freunde bei der Bewältigung solcher Ereignisse spielen.
Unbedingt, ja. auch Arbeitskollegen in einem gewissen Ausmaß. Wenn man jetzt an einem Arbeitsplatz ist, wo man die Leute nicht mag und mit niemandem Kontakt hat, dann schaut es da vielleicht nicht so toll aus. Aber Familie, Freunde, Geschwister auf jeden Fall involvieren. Und auch für alle, die jetzt zuhören, wenn in eurem Umfeld jemand sich meldet und sagt, mir geht's gerade nicht gut, ich bin gerade überfordert, ihr helft am meisten, indem ihr zuhört. Ernst nehmen, nachfragen. Und was nicht hilft, ist Beschwichtigung. So Sachen wie, ja, das ist nicht so schlimm, das geht schon vorbei, das wird schon wieder werden. Das mag alles objektiv gesehen stimmen, nur in dem Moment hilft es der Person nicht, sondern überfordert sie weiter. Das setzt jemanden unter Druck. Man muss sich das so vorstellen, man empfindet gerade ganz großen emotionalen Stress, weil was Schlimmes passiert ist. Und dann sagt eine ganz wichtige Bezugsperson, ja, ja, das ist nicht so schlimm, das wird schon wieder. Dann versucht man unbewusst, dem gerecht zu werden. Und dann will man, obwohl es schlimm ist, nach außen hin plötzlich so tun, als wäre es nicht schlimm. Und das ist nicht das, was man erreichen sollte. Also zuhören, nachfragen, da sein, offenes Ohr haben und wirklich zuhören.
Gibt's auch Techniken und Strategien, die du in einer ersten Phase für die Krisenbewältigung empfehlen würdest?
Wenn es eine akute Krise ist, und da muss man jetzt wirklich unterscheiden, eine akute Krise, wo was Tragisches passiert, von einer Fremdeinwirkung von außen, ein schwerer Unfall, eine Naturkatastrophe, Kriegsereignisse, dann braucht's professionelle Hilfe. Da sollte man nicht lang warten, sondern da holt man sich professionelle Hilfe, ein Kriseninterventionsteam, die Rettung. Da gibt's Leute, die sind top ausgebildet und die haben für solche Akutfälle gut eintrainierte Methoden, mit denen sie arbeiten. Dann gibt's aber noch schleichende Krisen, so Veränderungskrisen oder Überforderung, Überlastungskrisen. Wir kennen alle den Begriff Burnout. Das ist, wenn man so in Überforderung und Sinnleere einrutscht. Aber es gibt auch schöne Sachen, wo man überlastet ist. Plötzlich wird man über Nacht Vater oder Mutter. Man hat dann ein Kind und dann ist das Baby da. Und dann muss man dafür sorgen, ja? Oder man kriegt eine neue Rolle, weil man heiratet. Man verliert vielleicht eine Rolle, weil man in Pension geht oder das Unternehmen wechselt. Und das sind alles kleine und mittelkleine Krisen. Und da kann man sich sehr wohl selber helfen. Und wenn man jetzt kurz überlegt, kommt man vielleicht selber schon auf die Idee, vorbeugen. Also indem man im Vorfeld für sich selber gut sorgt, ein bisschen Bewusstseinsbildung betreibt und sich klar macht, es wird in absehbarer Zeit so sein, dass ich eine neue Rolle dazu bekomme oder dass ich eine Rolle verliere, weil ich aus einem Unternehmen ausscheide. Und da kann man im Vorfeld quasi den Weg ebnen, dass man dann nicht wie Stolpersteine zwischen den Füßen auftaucht und dass man nicht auf die Nasen fallen muss, sondern halt sich irgendwo einhängt. Und dieses Einhängen kann sein, dass man vorbeugt, also in einem Verein, im Freundeskreis, die Leute ein bisschen informiert. Du, bei mir ist es jetzt dann so, ich werde jetzt dann heiraten. Oder bei mir ist es so, ich werde in Pension gehen. Das sind so zwei Klassiker, die häufig passieren. Und wo die Leute auch überfordert sein dann im ersten Moment. Weil einmal ändern sich die Lebensumstände gravierend. Man ist nicht mehr alleine, sondern man ist dann für jemanden mitverantwortlich und teilt das Leben. Und im anderen Fall, in der Pensionierung ist es so, man hat einen Rhythmus, Gewohnheiten aufgebaut über meistens viele Jahre. Und das ist dann von einem Tag auf den anderen weg. Und da ist Vorbeugen sicher eine der besten Methoden. Also Hobbys, die man schon immer gehabt hat, vielleicht ein bisschen ausbauen. Etwas machen, wo man selber einen Sinn drinnen sieht. Weil vielfach geht es ja um den Sinn, einen Beitrag zu leisten und nicht nur die Zeit totzuschlagen.
Und bei einem akuten Ereignis, was kann einem da gut tun?
Dadurch, dass jeder Mensch so individuell ist und jede Situation irgendwie einen eigenen Charakter hat, gibt es leider keine Patentrezepte. Aber man kann schon sagen, wenn es weh tut, wenn ich allein bin, dann sollte ich versuchen, Anschluss zu finden. Und wenn es anstrengend ist, weil so viel um mich herum passiert, dann darf ich mir einmal auf die Couch legen und den Fernseher einschalten. Ich kann mich gut erinnern, ein Lehrer hat zu mir mal gesagt, Fernseher ist schlecht, man muss Bücher lesen. Das ist halt eine sehr oberflächliche Betrachtung und davon halte ich relativ wenig, so von Patentrezepten. Ich sage den Menschen immer, weil ich davon überzeugt bin, ihr müsst das tun, was euch gut tut. Und wenn das heißt, mal einen Film anschauen, 2 Stunden, und das tut mir gut und danach sind meine Batterien aufgeladen und ich bin ausgeglichen, dann sollt ihr das machen. Und zusätzlich zu allem, was man halt an Hobbys hat, ist Bewegung gut. Also wenn was Schlimmes passiert ist, dann hat man ja Stresshormone im Körper. Unmittelbar danach sich bewegen, laufen, spazieren, rausgehen. Der Körper kann das in der Bewegung, im Gehen abbauen. Und langfristig, vielleicht kennt es der eine oder die andere, geht es um den Kreislauf, um den Puls, um den Ruhepuls. In so einer Situation, wo Krise passiert, wo Stress einwirkt, da hat man oft das Gefühl, das Herz klopft ein bisschen Hals auf und der Puls, der lässt sich nicht mehr beruhigen. Und wenn man aber regelmäßig dann zumindest spazieren geht oder ein bisschen Sport macht, dann bringt man den Ruhepuls deutlich nach unten und dieser sprunghafte Anstieg ist dann nicht mehr von einem hohen Niveau, sondern von einem niedrigen Niveau und man fühlt sich nicht mehr so körperlich schlimm an und das kann auch schon ein ganz wichtiger Schritt sein.
Wie erkennt man denn, wann der Punkt erreicht ist, professionelle Hilfe aufzusuchen?
Also zum einen sind es ganz klare Situationen, wo von außen was Schlimmes passiert. Ein Murenabgang, eine Lawine, ein Erdbeben, ein Unfall, ein Kriegsereignis. Alles Dinge, wo man als Gesellschaft oder als Teil einer Gesellschaft komplett überfahren werden. Und da macht es dann Sinn, sich bewusst zu machen, das kann ich nicht alleine bewältigen. Und professionelle Hilfe ist dann nicht der Psychotherapeut um die Ecke. Das kann die Feuerwehr, die Rettung, das können unsere tollen Institutionen sein. Es kann unser Medizinsystem sein. Auf der anderen Seite gibt es sehr individuelle, persönliche Situationen. Also wenn ich bemerke, dass mir nichts mehr Spaß macht, dass ich keinen Appetit mehr habe, dass ich nicht mehr schlafe und dass ich auch schon an Suizid denke, dann ist vielleicht der Zeitpunkt erreicht, wo ich unbedingt mir Hilfe holen sollte. Man ist nicht allein. Es gibt eine Telefonseelsorge unter der Nummer 142. Es gibt den Rat auf Draht unter der Nummer 147. Es gibt den Ärztinnotdienst unter der Nummer 141. Das sind einfache, kurze Telefonnummern. Die kann man sich auch daheim schon hinpicken neben das Telefon. Und im Fall des Falles immer vorher mit jemandem reden, bevor man überlegt, sich was anzutun. Daneben gibt's dann halt noch Ereignisse, die man nicht vorhersehen kann, die nicht eine ganze Gesellschaft betreffen, sondern einen Einzelnen, wenn man in Geiselnahme zum Beispiel erlebt oder wenn man entführt wird, wenn man überfallen wird.
Sind wir bei den ganz drastischen Beispielen?
Die hoffentlich und im Normalfall nicht so oft passieren, aber da braucht man natürlich dann professionelle Hilfe und dann geht man am besten zum Psychotherapeuten.
Dann gibt es auch belastende Situationen, die wiederkehren oder die nicht gelöst werden können für einen selber und wo man dann immer wieder darunter leidet.
Also Personen, egal welchen Alters, haben ja in ihrem Lebenslauf irgendwo Ereignisse, die einschneidend sein können. Und wenn man so ein Ereignis zu dem Zeitpunkt, wo es passiert, nicht gut genug verarbeitet, dann wird es abgespeichert. Wir verdrängen dann auch, was ja nicht ungeschickt ist, damit der Schmerz im Moment im akuten Erleben nicht zu groß wird. Nur irgendwann im Normalfall passiert es, dass man anfängt zu träumen, dass man sich Gedanken macht, dass man sich austauscht und Stück für Stück solche Dinge auch aufarbeitet oder dass man sich professionelle Hilfe holt und es im Rahmen von einem Coaching, von einer Therapie anschaut. Es passiert aber auch sehr häufig, dass diese Dinge unbewusst bleiben. Man meidet dann ganz unbewusst Kreuzungen, wo keine Ampel ist. Oder man steigt nicht mehr in einen Flieger ein, weil man mal eine Panikattacke gehabt hat. Oder man vermeidet Zugfahrten mit ganz schnellen Zügen, so am TGV in Frankreich zum Beispiel. Und man findet dann im Vordergrund viele Gründe. Das ist so laut, da stinkt's. Ich kann mich nicht entspannen, weil da sind so viele Menschen. Und in Wahrheit geht's aber um das zugrunde liegende Ereignis. Und wenn so ein lang anhaltender Stress oder immer wiederkehrender Stress auftaucht und man überreißt das irgendwann, ich sag's jetzt einfach mal so, dann macht schon Sinn, dass man sich Hilfe holt. Das muss jetzt nicht ein Psychotherapeut sein, zwingend. Es gibt ganz tolle Coaching-Methoden, wo man in ein, zwei Sitzungen so einen noch tiefsitzenden Stress lösen und nachträglich verarbeiten kann. Dann braucht man es nicht ein Leben lang im Rucksack mit sich schleppen.
Gerade an Allerheiligen oder dann auch an Weihnachten gibt's immer wieder Situationen, die einen aufwühlen. Gerade wenn man vielleicht geliebte Menschen verloren hat und es einem nicht so gut geht. Wie geht man denn da am besten um?
Also es macht Sinn, Wir werden ja nicht überrascht, dass Weihnachten am 24. ist, in dem Jahr auch wieder, sondern das wissen wir eigentlich vorher. Und Allerheiligen ist halt immer zu Beginn von November. Das wissen wir auch vorher. Das heißt, für die kommenden Jahre macht es schon Sinn, dass man sich rechtzeitig überlegt, diese Zeit wird kommen und ich schaffe mir selber Anker, sagt man in der Psychologie und in der Beratung. Also Orte, Plätze, Gegenstände, die ich mit positiven Energien, mit positiven Erinnerungen, mit positiven Überzeugungen verbinde. Und wenn ich meinen Wohnbereich so gestalte, dass ich zum Beispiel auf der Couch eine Kuschelecke mir herricht, ein Lieblingskissen und in der Zeit, wo es mir gut geht, das Kissen einmal wieder mal umarmen und mir selber sagen, und wenn es mir mal nicht gut geht, dann habe ich da halt. Das können so Kleinigkeiten sein. Wenn man Menschen verloren hat und die sehr vermisst, dann kann es helfen, so kleine rituelle Handlungen zu machen, dass man sagt, man stellt einmal für eine Zeit ein Foto ganz sichtbar im Gang auf, man zündet eine Kerzel an, ganz bewusst, und ich bin ja überzeugt davon, dass wir alle miteinander verbunden sind und eine Zeit lang haben wir einen Körper und gehen mit dem auf der Welt spazieren und dann gehen wir wieder da zurück, wo wir herkommen sind. Und für jeden, der sich das Bild auch erschließen kann, wo das nicht ganz abwegig ist, gibt es die Möglichkeit zu sagen, ja, wir sind verbunden und jetzt spreche ich mal einfach ein paar Sätze, sagt der lieben Oma, der lieben Tante oder der Mama oder dem Papa, die halt früh verstorben sind, dass sie mir fehlen, dass ich oft an sie denke. Und dann sagt man vielleicht, wofür man dankbar ist und macht sich bewusst, was man alles mitgenommen hat aus dieser Beziehung. Meistens sind ja diese Beziehungen durch irgendeine besondere Qualität gekennzeichnet. Mit der Oma war der Humor das Wichtige, die Mama war immer so verständnisvoll, der Papa war immer so hilfsbereit. Und wenn man die Dinge mitnimmt und für sich selber einfach auch bewusst macht, dann kann man daran arbeiten, die selber ins Leben zu bringen, ins eigene. Und wenn ich dann sage, Mama, schau, und dir zu ehren, bin ich jetzt auch ganz hilfsbereit. Und Papa, schau, dir zu ehren, bin ich jetzt auch ganz zuvorkommend. Oder Oma, schau, dir zu ehren, bin ich jetzt auch immer ganz humorvoll. Dann kann man diese Verbindung auf eine besondere Art und Weise wertschätzen. Und das macht was mit einem selber.
Welche Rolle spielen Akzeptanz und Loslassen in der Bewältigung von so lang anhaltendem Stress oder Belastung durch Verlust?
Ja, das kannst du dir so vorstellen, wenn man gegen was ankämpft, wenn man zum Beispiel eine Tür zuhält und dahinter sind andere Leute und die wollen da raus und man drückt gegen die Tür und drückt und drückt und drückt und irgendwann hat man die Kraft nicht mehr, dann knickt man ein, dann gibt man nach und dann strömen die Menschen durch die Tür. Wenn man bei einem Staudamm, da ist vielleicht irgendwo ein Loch und da hält man Brettel drauf und drückt und drückt und drückt und irgendwann lässt die Kraft nach und man ist erschöpft. Also irgendwann wird man erschöpft, wenn man gegen die Dinge ankämpft. Und man ist auch mit dem Fokus immer beim Problem und nicht bei der Lösung. Wenn man hingegen sagt, im Sinne der Akzeptanz oder des systemischen Prinzips anerkennen, was ist, im ersten Schritt mal zu sagen, okay, jetzt ist es so, jetzt ist es unangenehm, jetzt tut es gerade weh, dann braucht man es nicht verdrängen. Und wenn man den Schmerz nicht als schicksalhafte, unerträgliche Situation wahrnimmt, sondern als Hinweis, als Impuls, da passt jetzt was nicht, da sollte was verändert werden und sich dann auch dieser Veränderung stellt, dann wird der Krise zu einer Lernchance und bietet Entwicklungsmöglichkeiten. Und dann kann man über sich selber hinauswachsen, man kriegt neue Fähigkeiten. Wahrscheinlich kennen das die Hörerinnen und Hörer aus eigener Erfahrung, dass man mal eine Phase im Leben gehabt hat, die ganz schwer war oder ein Ereignis erlebt hat, wo man gemeint hat, niemals schaffe ich das. Und wenn man heute, Jahre später, zurückschaut und sich fragt, wofür war es denn gut, dann entdeckt man vielleicht irgendeine Fähigkeit oder Charaktereigenschaft, die man genau wegen dem Ereignis entwickelt hat. Man ist zum Beispiel extrem geduldig geworden oder man ist sehr gewissenhaft geworden. Man hat sich Fähigkeiten angeeignet, die man sonst nie entwickelt hätte. Und wenn es gelingt, so auf die Dinge drauf zu schauen, dann empfinden ganz viele Leute plötzlich eine Dankbarkeit für diese Chancen. Im ersten Moment wünscht man sich, dass nicht passiert, und Jahre später ist man dankbar. Ist eigentlich eine ganz spannende Betrachtung.
Also akzeptieren und das Beste draus machen, beziehungsweise eine Chance darin sehen. Und manchmal sieht man es auch erst im Nachhinein, haben wir gesagt. Jetzt gibt's aber dann auch oft die Methode des Verdrängens, das viele Leute auch nicht absichtlich anwenden, aber halt, weil man sich gern ablenkt, weil man nicht drüber reden will, weil man nicht drüber nachdenken möchte.
Welche Auswirkungen hat denn dieser eigentlich Abwehrmechanismus?
So, Verdrängung ist jetzt im Grunde mal ganz ein guter Mechanismus. Unser Nervensystem ist darauf ausgelegt, mit unserem Körper und unserer Umwelt gut zu interagieren. Und wenn dann etwas auftaucht, das alle Parameter sprengt, das alle bekannten Grenzen überschreitet, dann müssen wir es verdrängen, damit wir nicht überschnappen, damit wir nicht durchdrehen. Im Normalfall, wenn dann die Akutsituation vorbei ist, also wenn man nimmer in Lebensgefahr schwebt, gefühlt, wenn nimmer das Wasser bis zum Hals steht, wenn nimmer die Hütten brennt, also wenn man eine gewisse Distanz zwischen das Ereignis und sich selber und den Hier- und Jetzt-Zeitpunkt legen kann, dann muss das Verdrängen nimmer stattfinden. Und dann passiert es normalerweise auch, dass man quasi ein Flashback erlebt. Man wird eingeholt, dann tauchen Träume auf und dann ist es wieder da, aber deutlich abgeschwächt im Normalfall. Und es ist dann schon gescheit, sich das einmal vor Augen zu führen, okay, mir ist da was Schlimmes passiert. Da ist ein Zug entgleist oder da ist eine Mure abgegangen oder da war eine Lawine. Wir sind in Tirol, da gibt's Berge, da passieren solche Sachen leider immer wieder. Und dann das zu verdrängen, ist so ein Gewaltakt, wo man irgendwann nachgibt, wo die Kraft nachlässt. Die kurzfristige Verdrängung ist aber gesund, damit es uns nicht zu viel ist, damit nicht die Sicherungen durchbrennen, könnte man sagen.
Eine weitere Möglichkeit, mit schlimmen Ereignissen umzugehen, ist, in der Vergangenheit zu verharren und immer davon zu sprechen, dass damals alles besser war, da wo noch alles gut war.
Zuerst einmal würde ich mir die Frage stellen, woran mache ich denn fest, dass früher alles besser war? Die Erfahrung zeigt, zumindest bei den Personen, die zu mir in die Praxis kommen, dass es sehr oft um Verluste geht, also Verluste von Personen und Beziehungen, aber auch Verlust von einem Beruf, von einem Hobby, von Möglichkeiten. Und meistens ist es so, dass mit diesen Beziehungen oder mit diesen Verlusten, die erlebt werden, in Wahrheit Werte verbunden sind oder Qualitäten. Jetzt ein fiktives Beispiel, die Anna kommt in die Praxis und die Oma ist gestorben und die Anna ist zutiefst traurig. Das kann man als Krise erleben und damit dieser Anna dann besser gehen kann, arbeiten wir in der Beratung heraus, was war denn so die besondere Qualität in der Beziehung zur Oma? Ja, das war so Humor. Humor war ganz was Besonderes, das ist mit der Oma ganz speziell gewesen. Wenn das einmal bewusst ist, dann kann man sich Humor auf anderen Wegen sicherstellen und erlauben. Und dann gibt's nicht mehr die Notwendigkeit, in Gedanken jeden Tag rund um die Uhr bei der Oma bicken zu bleiben. Das hätte sich die Oma nämlich gar nicht gewünscht, muss man dazu sagen. Und gleich ist es, wenn jemandem was Schlimmes passiert, wenn man ein Körperteil verliert. Das können sich die meisten gar nicht vorstellen. Und das muss unvorstellbarer Schmerz sein, körperlich, aber auch emotional. Und wenn das jetzt ein Sportler war, der Marathon gelaufen ist und dann nicht mehr laufen kann, ist im ersten Moment Krise und Tragödie. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, mal zu schauen, was ist denn das Wichtige dran gewesen am Marathonlaufen? Was ist denn die besondere Qualität an dieser Tätigkeit? Und dann kommt vielleicht sowas wie Gesundheit, Freiheit. Und dann gilt es im Rahmen von einer Begleitung sicherzustellen, dass man andere Lebensbereiche findet oder andere Beziehungen, wo diese Qualitäten wieder gelebt werden können. Und für die Marathonläufer, die ein Bein verlieren, es gibt mittlerweile Top-Prothesen. Also man sollte dann auch nach vorne schauen in die Zukunft, wo Möglichkeiten stehen, wo Möglichkeiten auftauchen. Und mir hat einmal jemand gesagt, wenn man immer mit dem Blick in der Vergangenheit unterwegs ist, dann ist das wie wenn man mit dem Auto immer im Rückwärtsgang fährt. Kann man machen, ist halt nicht sonderlich erquickend. Und man rempelt halt immer wieder irgendwo dagegen, weil man in die falsche Richtung schaut.
Hast du Ratschläge, wie man seine Widerstandskraft stärken kann? Stichwort Resilienz. Also wie man sich gut auf zukünftige Herausforderungen vorbereiten kann.
Wenn es Dinge gibt, die man vorhersehen kann, dann kann man quasi üben. Das klingt jetzt ganz banal und sogar ein bisschen überraschend, aber man kann Dinge üben. Jeder, der zum Vorstellungsgespräch geht, der überlegt sich vorher, was er sagt, was er gern mitteilen mag. Und Da ist es für uns selbstverständlich, weil das ist Beruf, da tun wir üben, da tun wir uns vorbereiten. Wir vergessen nur, dass wir im Privatleben gleich viel Stress erleben können. Und wir können da auch Sachen üben. Oder wenn man das erste Date hat, überlegt man sich auch, was kann die sagen? Wie kann die mich bewegen? Was kann die anziehen? Und das kann man auch für schwierige Phasen im Leben. Also wenn ich weiß, ich werde in Pension gehen, dann bin ich nicht an dem Tag, wo mein letzter Arbeitstag ist, plötzlich überrascht und oha, jetzt ist es da aus. Sondern dann überlege ich mir halt ein halbes Jahr vorher, was mache ich gern? Was müsste ich vielleicht noch vorbereiten? Welche Fähigkeiten habe ich, die ich im Privaten nutzen mag? Ganz wichtig finde ich immer, man sollte irgendeine Tätigkeit finden, die einen Sinn macht, wo man selber das Gespür und das Gefühl hat, dass man einen wertvollen Beitrag leistet. Und wenn man was macht, das so richtig sinnvoll ist, wo das System, in dem ich drin bin, die Familie, die Gesellschaft, der Verein, profitieren kann und das quasi zum Wohl aller ist, dann kann ich nicht mehr in so eine große Krise stürzen, wie wenn ich nichts habe, wo ich keinen Halt habe. Vielfach erleben das ja Leute, die in den Ruhestand gehen, dann so als Leere, so ein in die Leere stürzen oder nicht mehr wissen, was mit mir anfangen. Ich werde nicht mehr gebraucht. Ich habe keinen geregelten Tagesablauf. Dann kann ich gleich ins Heim gehen und warten, bis mich nicht mehr braucht. Oder man sucht sich eben vorher eine Tätigkeit. Und so einfach das klingt, wenn das nur ist, dass man die Enkelin zum Beispiel ins Auge fasst oder wenn man selber keine Enkel hat, es gibt Vereine wie Eltern-Kind-Zentren, man kann an der Volkshochschule was machen. Und ich bin überzeugt davon, dass jeder von uns im Leben sehr viel Erfahrung sammelt und wäre doch schade, wenn die Erfahrung verloren geht. Dann könnte man die zum Beispiel teilen. Also macht's was, wo ihr einen Sinn drinnen spürt und wo ihr dem großen Ganzen was zurückgeben könnt, dann wird ein Übergang in einen Ruhestand viel leichter und angenehmer.
Es gibt natürlich auch Situationen, auf die man nicht so gut vorbereitet ist. Wie kann man denn seine Widerstandsfähigkeit grundsätzlich ausbauen?
Resilienz heißt ja nicht, mir passiert nichts mehr, sondern mir passiert was und ich stehe trotzdem wieder auf. Also die Fähigkeit, nachdem was Schlimmes passiert ist, wieder in einen normalen Lebensrhythmus zu finden. Und das kann man durchaus trainieren. Zum Beispiel kann man sich mal anschauen, was habe ich denn im bisherigen Leben für Situationen oder Ereignisse gehabt, die schwierig und einschneidend waren? Und wie habe ich die gemeistert? Und heute stehe ich da oder heute sitze ich da und kann mir Gedanken drüber machen, also muss ich irgendwas schon bewältigt haben. Sich bewusst machen, was man schon alles geschafft hat, kann an selber gefühlt aufs Stockholle heben. Da wird man dann richtig stolz, mit wie viel schlimme Dinge man schon klargekommen ist. Man kann einfach schauen, dass man körperlich in der Verfassung ist, in der Stress nicht so gravierende Folgen hat. Also immer schauen, dass man möglichst gut schlaft. Da geht es nicht um viel, sondern um die Qualität. Dass man sich halbwegs gesund ernährt. Nicht jeden Tag Burger essen. Aber es heißt auch nicht, dass man nie einen Burger essen soll. Der Körper sagt einem im Grunde, was einem gut tut. Und wir spüren es ja, wenn wir zu viel Schokolade gegessen haben, dann wird uns ja eh übel. Ganz ein wichtiger Punkt ist Bewegung. Den habe ich so zwar schon mal erwähnt, aber ich finde, man darf es ruhig öfter erwähnen. Spazieren gehen, rausgehen. Es ist die Luft eine andere, man hat einen Tapetenwechsel, man macht was fürs Herz-Kreislauf-System, für den Ruhepuls, für die Ausdauer. Und wenn dann ein Ereignis passiert, das uns quasi im Normalfall den Puls durch die Decke schnellen lässt, dann tut es nicht mehr so schlimm, weil man mit einem niedrigeren Ruhepuls nicht so durch die Decke gehen wie mit einem hohen Ruhepuls. Und wenn wir gut ausgeschlafen sein, das wird jede Zuhörerin und jeder Zuhörer nachvollziehen können, dann fängt ja der Tag schon ganz anders an. Dann hat man viel mehr Energie, dann können die Kinder ganz anders Radau machen.
Und bessere Nerven.
Man hält jetzt trotzdem aus, genau. Wenn wir gut gegessen haben, dann haben wir andere Kraft. Dann können wir auch mal 5 Meter Holz aufarbeiten für den Winter und sind nicht gleich nach einer halben Stunde zu nichts mehr zu gebrauchen. Und das Gleiche, im übertragenen Sinn, hilft uns dann in Krisen, in schwierigen Situationen.
Gibt es jetzt persönliche Lehren, die du aus deiner Arbeit gezogen hast, wie Menschen in extremen Situationen Stärke finden können oder konnten?
Ja, schon. Also zum einen ist da mal die Erkenntnis, jeder Mensch ist unterschiedlich und jede Situation ist ganz eine individuelle. Und selbst wenn wir zwar jetzt da am Tisch sitzen, sind es zwar unterschiedliche Situationen am Ende des Tages. Das heißt in weiterer Folge, es gibt nicht ein Patentrezept. Man sollte für sich herausfinden, was tut mir gut. Das, wo ich selber Kraft schöpfen kann, wenn ich das weiß, kann ich es nutzen. Und ich habe vorhin schon mal gesagt, wenn das heißt, 2 Stunden einen Film anschauen und danach geht es mir besser, dann sollte ich einen Film anschauen. Und wenn das heißt, ein Buch lesen in ruhiger Umgebung, dann sollte ich mein Buch lesen. Wenn ich gern Kekseln backe, sollte ich Kekseln backen. Also sich bewusst machen, das, was der Geräte gut tut, muss der andere nicht gut tun und umgekehrt. Und ich darf da einfach auf mich selber vertrauen und auf die Signale, die mir der Körper schickt und die mir meine Emotionen schicken, die einfach ernst nehmen und dann mit sich selber so umgehen, besser als mit dem besten Freund oder mit der besten Freundin. Weil oftmals gehen wir mit uns selber sehr streng um und wollen Unmögliches möglich machen. Wir dürfen keine Fehler machen, wir müssen alles perfekt hinkriegen und das braucht's ja nicht sein. Also wir dürfen Geduld mit uns haben und liebevoll mit uns umgehen. Das ist so das, was ich am meisten beobachten kann, wo Menschen davon profitieren, wenn es ihnen gelingt. Also wenn jemand zu mir in die Praxis kommt, dann ist eines meiner Ziele, dass er möglichst schnell wen immer braucht. Und ein anderes Ziel ist, der Mensch sollte danach besser mit sich umgehen als vorher. Und wenn das gelingt, das tut es sehr oft, dann machen Krisen nicht mehr so viel Wind.
Gibt's noch was, was du Menschen in schwierigen Situationen gerne zum Abschluss mitgeben möchtest?
Ja, die wichtigste Botschaft, finde ich, ist, jeden von uns passieren schlimme Dinge. Da brauchen wir uns nichts vormachen, es gibt niemanden, der verschont bleibt. Und jeder von uns hat aber schon geschafft, schwierige Dinge zu meistern. Und dann, wenn man mal glaubt, es geht nicht mehr, unbedingt reden, unbedingt sich austauschen. Die Telefonnummern sage ich jetzt einfach nochmal dazu,
bitte,
ich finde ganz wichtig. Es gibt die Telefonseelsorge mit 142, Rat auf Draht mit 147 und den Ärztennotdienst mit 141. Und bevor ich mit niemandem rede und irgendein Blödsinn anstelle, unbedingt reden, Hilfe holen. Es gibt für alles Lösungen.
Vielen Dank fürs informative Gespräch.
Vielen Dank von meiner Seite.
Gefällt euch unser Gut zu wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.